Dr. John Mitchell Mason, ein Prediger aus dem frühen 19. Jahrhundert in New York, er wurde eines Tages gebeten, zu einer sterbenden Frau zu kommen. Zusammen mit ihrem Ehemann haben sie öfters den Gottesdienst besucht, aber sie haben auch offen bekannt, dass sie eigentlich nicht besonders religiös sind und das Christentum nicht so für das ideale Lebenskonzept halten. Als er sich ihrem Bett näherte, fragte er sie, ob sie weiß, dass sie eine Sünderin ist und dass sie einen Erlöser braucht. Und sie sagte ihm ganz freimütig, dass das nicht der Fall ist. Dass sie die Lehre von einem Mittler zwischen Mensch und Gott eigentlich immer für Unsinn gehalten hat, für eine Farce. Dann, sagte Mason, habe ich keinen Trost für sie. Kein einziges Wort des Trostes. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, die es mir rechtfertigt, jemanden Frieden zuzusprechen, der den vorgesehenen Mittler ablehnt. Sie müssen die Konsequenzen ihrer Untreue tragen, sagt er an ihrem Sterbebett. Er wollte gerade den Raum verlassen, als jemand, der noch mit im Raum saß, sagte: Nun, wenn Sie ihr keinen Trost zusprechen können, können Sie doch für sie beten. Und der Pastor Mason, er willigte ein, er kniete nieder am Bett und betete für sie. Und zwar für sie wie als eine schuldige Sünderin, die gerade in der Hölle versinkt. Dann erhob er sich von seinen Knien und verließ das Haus. Zu seiner großen Überraschung erhielt er ein oder zwei Tage später eine Nachricht von der Dame selbst, in der sie ihm eindringlich bat, sie zu besuchen, und zwar unverzüglich. Er besuchte sie also noch einmal. Aber er war ziemlich erstaunt, denn als er das Zimmer betrat, da reichte sie ihm die Hand mit einem wohlwollenden Lächeln und sagte: Es ist alles wahr. Alles, was Sie am Sonntag gesagt haben, ist wahr. Ich habe mich selbst als den elenden Sünder gesehen, als den Sie mich im Gebet beschrieben haben. Ich habe gesehen, dass Christus der allgenügende Erlöser ist, von dem sie sagten, er sei es. Und Gott hat mich gnädig aus dem Abgrund der Ungläubigkeit gerissen, in dem ich versunken war, und mich auf den Fels der Zeitalter, dem Fels der Ewigkeit gestellt. Dort bin ich sicher. Dort werde ich bleiben. Ich weiß, an wen ich glaube. Das Gebet dieses Pastors, es wirkte durch den göttlichen Segen auf sie ein und sie wurde von ihrer Schuld überzeugt und konnte sich so ganz auf Christus, den Erlöser, verlassen. Und nachdem sie ihren Mann eindrücklich und nachdrücklich aufgefordert hatte, die gemeinsame Tochter in der Furcht Gottes zu erziehen, starb sie in Frieden. Und sie zitiert eine Stelle aus Jesaja 26, die wir uns heute einmal anschauen wollen, Jesaja 26, die Verse 3 und 4. Wir lesen die Verse 3 und 4 und dann auch Vers 12 und 13. Hier ist es ein Lied, das von dem gesagt wird, dass das Volk Gottes es einmal singen wird. Jesaja 26, Vers 3, bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn für immer, denn in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Und dann lesen wir in Vers 12, Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht, allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. In unserem kleinen Katechismus heißt es in der 90. Frage, was ist Glaube an Jesus Christus? Wir hatten in der letzten Frage ja bedacht, was denn die Forderungen des Evangeliums sind, wie wir von der Sünde und von dem Zorn Gottes befreit werden können. Und die Antwort war, dass es Glaube und Buße ist. Und nun wird hier ein bisschen näher darauf eingegangen, was ist denn Glaube an Jesus Christus? Und die Antwort lautet, Glaube an Jesus Christus ist eine rettende Gnade, durch die ihn Sünder empfangen und sich zu ihrer Rettung allein auf ihn verlassen, so wie er ihnen im Evangelium dargeboten wird. Erstens die Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens. Wir haben hier gelesen in Jesaja 26, 12, Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht. Allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Das Volk erinnert sich, eigentlich waren sie untreu. Und als Strafe für ihren Bundesbruch wurden sie von anderen Mächten beherrscht. Andere Länder haben über sie geherrscht, sie waren versklavt, sie waren verknechtet. Und jetzt hier geben sie sogar zu, es ist sogar allein wegen dir, dass wir überhaupt an dich gedacht haben. Dass wir den Glauben an Gott nicht haben sein lassen. Dass Gott selbst sogar den Glauben, sogar diese Verbindung zu Gott in ihnen erhalten hat. Obwohl sie so ferngegangen sind, so, so untreu gehandelt haben und entsprechend auch bestraft wurden. Also das Erste, was wir hier sehen, Glaube, die Gabe des Glaubens ist, Glaube ist eine Gnade. Glaube ist eine Gnade. Das heißt, Glaube ist kein Verdienst, Glaube ist kein Werk, Glaube ist nicht etwas, wenn wir uns richtig ordentlich anstrengen, dann können wir das irgendwie so aus unserer Seele herauspressen, wenn wir nur irgendwie all die richtigen Formeln wählen, wenn wir nur all die richtigen Mittel anwenden, dann können wir irgendwie so diesen Glauben aus uns herauspressen, so dass wir sagen können, ja, jetzt habe ich doch genug Glauben bewiesen. Nein, Glaube ist eine Gnade, das heißt ein unverdientes Geschenk. Glaube ist etwas, was nicht aus uns herauskommt, aus unserer eigenen Kraft, sondern was Gott selbst in uns wirkt. Für einen natürlichen Menschen, der nach dem Wort Gottes tot ist in seinen Übertretungen und Sünden, ist es unmöglich, den Glauben oder irgendwie eine geistliche Gnade hervorzubringen, bevor nicht die Gnade selbst an ihm tätig geworden ist. Deswegen heißt es auch in Epheser 2 zum Beispiel, dass der Glaube nicht aus uns heraus ist, sondern es ist eine Gabe Gottes. Der Glaube ist eine Gnade, weil sie dem Sünder aus freien Stücken geschenkt wird, ohne dass ihm etwas vorausgeht. Ohne dass der Mensch irgendwie besondere Dinge getan hat, die so die Aufmerksamkeit oder die besondere Gunst Gottes auf ihn gelenkt hätten, sodass dass der Glaube eine Art Belohnung ist, vielleicht für so eine Art Vorstufe. Nee, es ist eine Gnade, eine unverdiente Gabe. Der Glaube wird in der Bibel gerade als Gegenstück zu den Werken gesetzt. Also wenn es darum geht, ja, werde ich nun durch Werke gerechtfertigt oder durch Glaube, dann ist deutlich, der Glaube ist nicht irgendwie so ein kleineres Werk oder irgendwie etwas, was sozusagen als Stellvertreter für ein anderes Werk steht, sondern es ist das entgegengesetzte Prinzip. Glaube bedeutet, nicht aus den eigenen Werken heraus, nicht aufgrund von eigenem Verdienst, sondern eben eine unverdiente Gabe, ein Geschenk Gottes. Aber, und das ist ebenso wichtig, der Glaube ist durchaus ein Werkzeug, das Jesus Christus und seine vollkommene Gerechtigkeit erfasst und anwendet. Der Glaube ist absolut notwendig, um tatsächlich eine Verbindung mit Jesus Christus zu haben. Die sind manchmal dieses Beispiel gebraucht, der Glaube ist wie diese leere Hand eines Bettlers, die Almosen der Gerechtigkeit Christi empfängt. Ja, niemand wird sagen, ja, ich habe so viel verdient, weil ich so eine große Hand habe, die das packen konnte, sondern es geht darum, dass wir das empfangen, was Gott gibt. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Der Vater gibt den Glauben. Denn die Personen, in denen allein dieser Gnade des Glaubens zu finden ist, sind die Auserwählten Gottes. Paulus schreibt zum Beispiel in Titus 1, Vers 1, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Wer ist es also, der diesen Glauben aus Gnade empfängt? Es sind die, die Gott vorherbestimmt hat zum Glauben, die er auserwählt hat, diese Gnade an ihnen wirksam sein zu lassen. Aber auch der Sohn schenkt diesen Glauben, denn von Jesus selbst ist in Hebräer 12 die Rede, wenn es heißt, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und dass wir auf ihn hinschauen. Und so sehen wir, okay, der Glaube, er schaut auf Christus und merkt, da ist der Anfang meines Glaubens. Er ist es überhaupt, der in mir Glauben begonnen hat. Er ist es, der diesen Glauben vollendet. Und auch vom Geist, der Heilige Geist, der in uns, den der Vater uns gegeben hat, den der Sohn uns gesandt hat, er wirkt diesen Glauben, indem er eine neue Geburt schenkt. Und niemand kann glauben, ohne dass er neu geboren ist. Und so lernen wir, dass der Glaube eine Gnade ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Zuallererst, der Glaube ist eine Gnade und kein Werk. Aber es ist eine rettende Gnade, heißt es in unserem Katechismus. Eine rettende Gnade. Das heißt, hier ist eine Verbindung zwischen Glaube und der Erlösung, dieser Rettung. Der Glaube wird rettende Gnade genannt, nicht weil der Glaube als ein Akt von uns rettend ist, sondern weil der Glaube immer dabei ist, wenn von der Rettung die Rede ist. Die Rettung geht immer mit Glauben einher, wo immer er durch Gottes Wirken gefunden wird. Gott hat in seiner Gnade bestimmt, dass das Mittel zur Rettung von Sündern der Glaube ist, den er selbst wirkt. Ja, also niemand kann gerettet werden ohne Glauben, sondern Gott hat bestimmt, dass wir durch Glauben mit Christus verbunden sind und er ist der Grund unserer Rettung. Und Rettung ist hier im ganz konkreten Sinn gemeint, nicht irgendwie eine Hilfe in zeitlichen Nöten. Wir müssen nur genug glauben, dann überwinden wir alle Probleme unseres Lebens oder dann werden wir nicht mehr krank oder dergleichen, sondern es ist die Rettung von der Sünde und vor dem Zorn Gottes. Von der Schuld der Sünde werden wir befreit. Das heißt, dass Gott uns befreit von der Strafe, von der Hölle, die von dem ewigen Tod, den jede unserer Sünden eigentlich verdient und auch dem Zorn Gottes, dass er mit großem Zorn über alles Böse und über jede Sünde schaut. Und Christus, wenn wir im Glauben mit Christus verbunden sind, so sind wir gerettet vor der Schuld der Sünde, dass uns das nicht mehr trennt, dass wir nicht mehr diese Strafe der Sünde haben, aber auch vor der Verunreinigung der Sünde. Die Sünde, sie macht uns unrein, sodass wir völlig unwürdig sind, überhaupt in die Gegenwart Gottes zu treten, überhaupt Teil seines Königreiches zu sein. Und durch den Glauben an Christus sind wir gerettet von dieser Verunreinigung der Sünde. Wir werden gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Und auch von der Herrschaft der Sünde werden wir befreit, durch den Glauben an Christus. Dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind, sondern jetzt befreit sind, Gott zu dienen. Hier geht es tatsächlich darum, dass wir fähig sind zu dienen, fähig sind, in ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Fähig sind, von Gott gebraucht zu werden zu einem wohlgefälligen Zweck. Und wir warten aber noch auf die Rettung von der Präsenz der Sünde oder von der Gegenwart der Sünde. Nun, wir streben danach, auch in diesem Leben, so manche Sünden zu überwinden. Aber die Bibel ist auch deutlich, dass wir erst mit unserem Tod oder der Wiederkunft Christi die ganze Gegenwart der Sünde in unserem Leben völlig beseitigt sein wird. Aber auch das geschieht durch Christus, an den wir glauben. Und nun gibt es noch einen wichtigen Punkt. Hier heißt es, Glaube an Jesus Christus ist eine rettende Gnade, durch die ihn Sünder empfangen und sich zu ihrer Rettung allein auf ihn verlassen, so wie er ihnen im Evangelium dargeboten wird. Der Glaube an Jesus Christus, er entspricht der Weise, wie er dargeboten wird. Also die Gabe des Glaubens ist nicht nur, dass Gott uns den Glauben schenkt, sondern er schenkt uns auch, er gibt uns auch die Information, was der Inhalt des Glaubens ist. Glaube ist nicht einfach irgendwie ein bisschen vage oder spekulativ. Gott wirkt diese Gnade des Glaubens in den Seelen der Menschen gewöhnlich durch das Hören des gepredigten Wortes. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? So ist der Glaube aus der Predigt. Zur Gabe des Glaubens gehört die Kenntnis des Glaubensinhaltes, die nötige Information. Und das ist das, wozu die Apostel berufen worden sind, dass sie als autorisierte Zeugen verkünden das Wort Gottes und wer Jesus Christus ist und so zum Glauben aufrufen. Ich hatte einen Mathe- und Physiklehrer und immer wenn sich jemand meldet und er war sich nicht so ganz sicher, ob die Formel nun richtig ist oder ob das errechnete Ergebnis richtig ist, ja, dann sagt er, ich glaube, es müsste 43 rauskommen oder sowas und dann sagte mein Mathelehrer immer, glauben kannst du in der Kirche. So, und um zu deuten, ja, als wäre Glaube so etwas Vages, Unspezifisches, da wenn man sich nicht sicher ist und irgendwie auf etwas hofft. Aber das ist nicht die biblische Formulierung oder die biblische Definition von Glauben, sondern Glaube entspricht dem, wie Christus im Evangelium verkündigt wird, wie er im Evangelium dargeboten wird, als wer er uns gepredigt wird und was er getan hat. Deswegen ist Glaube nicht vage oder unspezifisch, sondern der rettende Glaube schaut auf Christus, genau so, wie er im Evangelium dargeboten wird, nicht nach der Fantasie der Menschen. Und davon gibt es reichlich, die sagen, ja, also das hier die Bibel, das finde ich nicht so überzeugend. Ich stelle mir Jesus lieber so und so vor. Und dann gibt es da irgendwelche wilden Spekulationen. Und das ist kein Glaube. Glaube ist das Vertrauen auf Christus, so wie er uns im Evangelium, im Wort Gottes dargeboten wird. Es gibt eine interessante Stelle in Römer 8, Vers 24 und 25, wo Jesus in einem Streitgespräch ist mit den Pharisäern. Und er sagt, Jesus, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ja, so ähnlich wie diese Frau am Totenbett. Wenn ich an Jesus Christus glaube, der wird in seinen Sünden sterben, der wird völlig allein für seine eigene Schuld Verantwortung tragen müssen vor Gott. Und dann heißt es in Vers 25, da sprachen sie nun, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich zu euch rede. Jesus ist der er sagt, dass er ist. Jesus ist der uns in dem Evangelium dargeboten wird. Nicht einfach irgendeine Spekulation von uns Menschen. Und wir müssen glauben, dass Jesus der ist, von dem bezeugt wird, wer er ist. Von dem die Apostel Zeugnis geben, ja, von dem Gott selbst der Vater Zeugnis gibt, von dem Gott der Heilige Geist Zeugnis gibt, von dem Christus der Auferstandene Zeugnis gibt. Er ist der er sagt, dass er ist. Und so finden wir nun, zweitens, das Wesen des rettenden Glaubens. Also wir haben erstens gesehen, der Glaube ist eine Gabe. Wir empfangen ihn als eine rettende Gnade und wir empfangen ihn, was den Inhalt angeht, durch das gepredigte Wort. Aber zweitens, das Wesen des rettenden Glaubens. Das heißt hier in Jesaja 26, bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn für immer, denn in Jah, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Der Glaube, er empfängt Jesus Christus. Das gehört zu dem Wesen des Glaubens. Hier diese Bezeichnung Ja ist eine Kurzform für Jahwe, also für Gott, für den Bundesgott. Und hier heißt es, Ja ist der Fels der Ewigkeit. Der Fels, der in Ewigkeit hält, auf den wir uns so ganz verlassen können. Auf den Herrn sollen wir für immer vertrauen, nur so erfahren wir bleibenden Frieden. Der Name Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Gott selbst ist Mensch geworden, um unser Stellvertreter zu werden, um für uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen und all unsere Schuld durch sein vollkommenes Opfer zu tilgen. Darum ist nicht nur der Glaube selbst von Bedeutung, sondern was wir im Glauben empfangen, ist von entscheidender Bedeutung. Und im Glauben empfangen wir Jesus Christus. Im Glauben halten wir nicht bloß für wahr, was Jesus gesagt hat, sondern im Glauben empfangen wir ihn. Der Glaube ist das Instrument, mit dem wir tatsächlich mit diesem Jesus verbunden werden. Und wenn wir Jesus empfangen, ist darin alles enthalten, was wir Menschen, die elend und arm sind, bedürfen. Die Hauptsache des Glaubens ist die Person Christi und mit ihm folgen all seine Wohltaten. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die an seinen Namen glauben, die daran glauben, wer er ist und was er getan hat. Es ist die Aufnahme Christi im Glauben, die uns rechtfertigt, die uns zu Kindern Gottes macht, durch den wir alles empfangen, was wir zum Leben und zur wahren Glückseligkeit brauchen. Der Glaube empfängt Christus frei. Das heißt zum einen, Glaube ist niemals gezwungen. Es gab ja diese berüchtigte Missionierung von Karl dem Großen, wo dann die Wahl gegeben wurde, Taufe oder Tod. Nun, so ein erzwungener Glaube ist kein wahrer Glaube. Ja, man kann natürlich äußerlich irgendwie etwas aufzwingen, weil man den leiblichen Tod fürchtet, aber das ist nicht der Glaube, der Christus empfängt. Aber frei auch in dem Sinne, dass es eben nicht eine Entlohnung ist oder ein Preis für irgendetwas, was wir getan haben, sondern der Glaube empfängt Christus als eine gnädige Gabe, als etwas, den wir nicht verdient haben. Und doch kommt er als unser Erlöser uns nahe. Er rettet uns, obwohl wir seine Feinde waren, obwohl wir schwach sind, obwohl wir Sünder sind. Und der Glaube empfängt Christus ganz, auch das ist wichtig. Im Glauben vertrauen wir auf den Herrn in allem, was er ist, wer er ist und was er tut. Wir können nicht nur irgendwie in so einem Bezug, in einem Punkt an ihn glauben und sagen, okay, ja, also in diesem Bereich, da glaube ich an Jesus, aber in einem anderen Bereich, da glaube ich an jemand anderem oder vertraue auf mich selbst. Nein, wir können nicht nur in Bezug auf einen Teil oder in Bezug auf eine Zeit allein auf Christus vertrauen. Der Gläubige vertraut auf Christus für die Vergebung der Sünden, aber auch für die Heiligung der Seele und für die ewige Herrlichkeit. Ja, alles ist im Glauben an Christus verfasst. Es ist nicht nur, oh ja, wir brauchen mal eben Glauben, damit wir bekehrt werden, damit wir einmal unsere Sünden vergeben bekommen und dann müssen wir nicht mehr im Glauben leben. Nee, wir müssen jeden Tag im Glauben leben. Und alles, was wir tun, wenn es in irgendeiner Weise Gott wohlgefällig sein soll, wir müssen es im Glauben tun. Und wir können ohne Christus nichts tun, sagt er. Wir empfangen Christus also ganz, das heißt in allen seinen Ämtern als unser Mittler. Und wegen unserer Unwissenheit brauchen wir ihn als unseren Propheten, der uns in alle Wahrheit hineinführt, der uns belehrt und uns aufzeigt, wer wir sind und wer er ist und was wir von ihm bedürfen. Wegen unserer Schuld und unserer Unreinheit brauchen wir Christus als unseren Priester, der sich selbst hingegeben hat als ein Opfer für unsere Schuld, und sich fortwährend, beständig für uns verwendet und für uns eintritt vor dem Vater. Und wegen unserer Schwachheit und aufgrund unserer Feinde brauchen wir ihn beständig als unseren König, der uns schützt, leitet und sicher hineinführt in die Ewigkeit. Und der Glaube empfängt Christus in dieser Gänze. Glaube heißt, ich vertraue auf Christus in allem, wer er ist und in allem, was er tut. Und der Glaube empfängt Christus persönlich. Wir können nicht nur von zustimmen, ja, das wird schon wahr sein, was Jesus sagt, sondern wir müssen zustimmen, wir können nicht nur zustimmen, dass Jesus der Retter von Sündern ist oder dass er der einzige Mittler ist, der Menschen mit Gott versöhnen kann, sondern wir müssen persönlich glauben und vertrauen, dass er dies für uns getan hat, dass er unser Retter ist, dass er unser Mittler ist, dass er der ist, der uns von unserer Schuld befreit hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns ins ewige Leben führen wird. Das heißt so schön in Galater 2, Vers 20 von Paulus: Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, dieses für mich ist so wichtig. Es muss ein persönlicher Glaube sein. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Aspekt im Wesen des Glaubens. Glaube ruht auf Christus allein. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Man sagt, dass wir im Glauben auf Christus ruhen. Hier heißt es in unserem Katechismus, durch die ihn Sünder empfangen und sich zu ihrer Rettung allein auf ihn verlassen. Und im englischen Original heißt es sogar rest, also ruhen, darauf ausruhen. In dem Sinne verlassen so, dass ich mich ganz darauf ausruhen kann, dass er das tun wird, was er sagt. Er ist der sichere Grund, den Gott gelegt hat, auf dem wir all die Last aller unserer geistlichen und auch ewigen Angelegenheit und Nöte mit der größten Zuversicht ablegen können. So wie man sich hinlegt und weiß, okay, ich bin hier sicher, ich muss nicht alle 5 Minuten aufwachen und schauen, reicht das noch, bin ich hier noch sicher, ja? Wie auf so einer Eisscholle und man denkt, oh, das schmilzt immer weiter. Nein, hier ist ein Fels der Ewigkeit und hier kann ich ruhen. Hier kann ich Ruhe finden. Hier muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Hier muss ich nicht ständig immer wieder aufschrecken und denken, oh, bin ich jetzt vielleicht doch in Gefahr. Nee, ich kann zur Rettung auf Christus ruhen. Auf Christus allein. Die Seele ruht zum Heil auf Christus. Wenn sie von ihrer durch die Sünde verlorenen Zustand und der eigenen völligen Unfähigkeit überzeugt ist, aber auch davon überzeugt ist, dass kein anderer Grund mich halten kann. Nichts anderes kann mich bewahren vor dieser Sintflut als allein die Arche in Christus. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass in Christus sowohl die Fähigkeit als auch der Wille da ist, zu retten. Und da, wenn wir davon überzeugt sind, dass er allein retten kann und retten will, dann können wir allen anderen Halt loslassen. All die anderen Sicherheiten, von denen wir gehofft haben, irgendwie etwas aufzubauen, und sagen, nee, dieser Grund in Christus, er ist der Fels der Ewigkeiten. Wenn ich nur auf ihm stehe, dann muss ich keinen anderen Untergrund mehr suchen. Er wird mich sicher tragen, durch alle Sturmflut hindurch. Er wird nicht nachlassen, er wird nicht vergehen, er wird mich nicht loslassen. Jesaja spricht hier von einem bewährten oder einem festen Sinn. Das heißt, die ganze Ausrichtung des Glaubens ist gegründet und fest davon überzeugt, nichts kann mich mehr von diesem Gott trennen, der mich hält, der mich in seiner Liebe umfasst hat. Der Glaube ruht in Christus und durch ihn, auf den Bund der Gnade Gottes, der fest und sicher ist, und auf die Treue und die Macht Gottes, sie zu erfüllen und zu vollenden in Christus. Auf seiner Gerechtigkeit für unsere Rechtfertigung, auf sein Blut und Opfer für unsere Sühne, auf seine Vergebung und Reinigung, auf seine Fülle für die Versorgung unserer Nöte, auf seine Person für unsere Annahme bei Gott und auf seine Macht für unseren Schutz und unsere Sicherheit. Der Puritaner John Flavel, er fragt, was ist die wahre Beschaffenheit oder Beschreibung eines Gläubigen? Und er sagt, er ist einer, der nachdem er von seiner Sünde und seinem Elend, von seiner eigenen und der Unfähigkeit aller anderen Geschöpfe, ihn zu retten, überzeugt ist, aber auch von der Fähigkeit und Bereitschaft Christi, ihn zu retten, so jeden Halt und jede Abhängigkeit von den Geschöpfen und seiner eigenen Gerechtigkeit loslässt und sich für Gerechtigkeit und Leben ganz auf Christus verlässt. Und Freunde, das ist, was mit sola fide gemeint ist. Allein durch den Glauben, mit dem wir Christus erfassen, werden wir gerecht. Wir verlassen uns nicht auf irgendwelche unsere Werke, auf irgendeine Gerechtigkeit, auf irgendwelche Mittel, die die Kirche uns bringt oder sonst etwas. Wir verlassen uns allein darauf, dass der Glaube, der uns mit Christus verbindet, alles beinhaltet, was wir brauchen, wenn wir nur Christus haben. Darum vertraue auf Jesus allein. Vertraue auf Jesus allein. Er ist der Fels der Ewigkeiten. Er ist die Hoffnung, die Ruhe, der Frieden. Ja, der Frieden, Frieden, wie es hier in Jesaja 26 heißt. Der selbst hält an deinem Totenbett, wo all deine Weisheit, dein weltlicher Verstand, all deine natürlichen Sicherheiten dir keine Hoffnung geben können. Aber der Glaube an Christus, er ist es, der hält bis in alle Ewigkeit, ja, über den Tod hinaus, der dir ein reines Gewissen verschaffen kann, weil er deine Schuld getragen hat. Aber vertraue nicht auf die allgemeine Güte Gottes. Es gibt so viele, die sagen, ja, mal schauen, wenn ich einmal auf dem Totenbett liege, dann wird Gott schon freundlich sein mit mir, weil er ist ja der gute Gott. Es wird schon nicht so hart sein. Nun, was du damit sagst, ist, dass Gott keine Genugtuung für die Sünde erwartet. Dass du denkst, dass Gott bereit ist, seine Gnade auf Kosten seiner Gerechtigkeit zu spenden. Aber du musst beachten, Gott hat alle seine Eigenschaften immer in einer heiligen Übereinstimmung. Der einzige Weg, wie er Gnade schenken kann an einem Sünder wie dich, ist, dass sein Sohn die Gerechtigkeit erfüllt hat, die seine Heiligkeit verlangt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also denk nicht, doch, Gott wird schon gnädig sein. Er ist doch der gnädige Gott, er ist doch der liebe Gott. Oh, der liebe Gott ist auch der heilige und gerechte Gott. Der liebe Gott ist auch der Gott, der täglich zürnt. Und darum vertraue auf Jesus allein und nicht auf eine allgemeine Güte. Vertraue nicht auf die Werke des Gesetzes. Das tun diejenigen, die nie die Geistigkeit oder das Ausmaß des Gesetzes gesehen haben. Die nie verstanden haben, dass sie unter dem Fluch des Gesetzes stehen und ihre völlige Unfähigkeit nie gesehen haben, das Gesetz in irgendetwas vollkommen zu befolgen. Galater 3, Vers 10 haben wir auch erst kürzlich gelesen, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wie viele denken, ja, ich gebe mein Bestes, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, ich mache immer mal wieder ein paar gute Sachen, dann wird es schon reichen. Nun, vertraue nicht auf deine Werke. Du wirst jämmerlich zuschanden werden. Wir sollen erkennen, selbst wenn unsere ersten Eltern in ihrer Unschuld das Leben nicht auf diese Weise erlangen konnten, dass sie fortwährend gerecht lebten, wie viel weniger können wir es, die die Unschuld bereits verloren haben, als sie auf die Welt kamen. Wie sollten wir dem Gesetz vollkommen gehorchen können? Aber, und das ist vielleicht eine der häufigsten Phänomene, vertraue nicht auf deine Zusammenarbeit mit Christus. Wie viele, die verbinden die Gerechtigkeit Christi mit ihren eigenen Werken als Grund für ihre Hoffnung und Zuversicht. Sie suchen einen Frieden, einen Halt, einen Fels darin aufzubauen, zu sagen, ja, ich tue mein Bestes und Gott wird schon irgendwie so den Rest auffüllen mit der Gerechtigkeit Christi. Nun, hast du jemals die Herrlichkeit des Sühnopfers Jesu erkannt und die Tiefe deiner eigenen Schuld? Wenn wir denken, ja, wir geben einfach schon einen gewissen Prozentsatz und Gott in seiner Gnade gibt dann quasi nur noch so ein bisschen den Rest, damit wir durchkommen. Oh, du hast weder verstanden, wie herrlich das Evangelium ist, noch wie verdorben dein eigenes Wesen ist. Es ist eine absurde Vorstellung und eine große Unehre für den dreieinigen Gott, da du damit andeutest, entweder, dass ohne das dein Mitwirken er nicht retten kann, oder dass sein Werk ohne dein Zutun unvollkommen ist. Aber wir werden aufgerufen, auf Christus allein zu hoffen. Aber noch zuletzt, lass dir selbst keine Ruhe. Wir müssen uns auch davor hüten, diese Lehre falsch anzuwenden. Wir sagen, ah ja, der Glaube ist eine rettende Gnade. Ich kann sie also nicht selbst bewirken. Na gut, dann warte ich halt einfach, bis Gott was tut und solange lebe ich mein Leben, wie ich es will. Nun, wir können sie falsch anwenden, diese Wahrheit, diese Lehre, indem wir es unterlassen, an Christus zu glauben, bis wir irgendwann so merken, vielleicht ist daher eine Wirkung des Geistes zu spüren, der uns dann befähigt. Auf diesen Tag warten wir. Oder indem wir unterlassen, den Ruf des Evangeliums zu folgen. Mit diesem Vorwand, ja, Gott muss ja sein Werk machen, es ist ja nicht mein Werk, deswegen kann ich ja eh nichts machen, bis er den Glauben in mich hineinpflanzt. Nun, Gott schenkt die Gabe des Glaubens, indem er den Menschen unmerklich befähigt, sein Wort zu betrachten und anzunehmen. Es ist nicht einfach irgendwo, dass du plötzlich merkst, oh, ich bin aufgewacht, der Schalter ist umgelegt, oh, jetzt sollte ich vielleicht mal die Bibel lesen, weil jetzt, glaube ich, habe ich den Glauben, ich glaube, Gott hat mir den Glauben geschenkt. Nein, er tut es durch den Gebrauch der Mittel, durch die Predigt des Wortes. Wir sollen also nicht auf einen plötzlichen Impuls oder irgendwie eine besondere Emotion warten, so wie die Seeleute, die warten, bis die Flut kommt, damit sie dann das Boot niederlassen. Wir sollen auch nicht annehmen, dass es notwendig ist, dass wir in allen Fällen in der Lage sind, überhaupt dieses gnädige Wirken Gottes so ganz klar und deutlich zu vernehmen. Oder zu unterscheiden von unserem Verstand und von unserem Willen und von unserer Sehnsucht. Sondern wir sollten auch ganz auf die wirksame Hilfe der göttlichen Gnade vertrauen und unser ganzes Heil der Macht des allmächtigen Gottes zuschreiben. Und doch sollen wir versuchen, an das Evangelium zu glauben und ihm zu gehorchen, als ob wir dazu aus eigener Kraft in der Lage wären. Denn deswegen fordert das Wort Gottes uns auf. Glaube an den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden. Aber auch wenn wir es selber nicht tun können, so lass dir selbst keine Ruhe, sondern höre auf das Wort Gottes, studiere es, betrachte den Herrn Jesus Christus, bis du bekennen kannst, oh ja, er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Oh ja, der Glauben, er entspringt aus der Predigt. Gott hat sein Werk getan. Und viele, sie beginnen tatsächlich sogar so, dass sie sagen, ja, ich habe mich entschieden zu glauben. Und oftmals schauen sie irgendwann zurück und merken, Moment, das war ich gar nicht. Das war Gottes Geist bereits in mir tätig. Und ich hatte es noch nicht erfahren, ich habe es noch nicht bemerkt. Und doch preise ich seine Gnade. Möge der Herr auch uns darin stärken und auch in unseren Reihen noch viele im Glauben zu sich rufen. Amen.